Wart ihr schon mal nachts unterwegs? Wenn es dunkel ist, ich meine jetzt nicht mit dem Auto, da hat man noch diese schönen Scheinwerfer vor sich, das ist wunderbar. Auch nicht mit dem Fahrrad, auch da hat man noch eine Beleuchtung, die noch akzeptabel ist. Aber wart ihr schon mal nachts unterwegs, zu Fuß? Vielleicht noch eine Straße entlang, wo es nicht beleuchtet ist. Und ihr geht los und lauft und ihr kommt an der letzten Straßenlaterne vorbei, biegt noch mal um ein Eck um und dann gibt es nur noch Bäume, Schatten, Dunkelheit. Ihr wisst, da irgendwo am Ende der Allee komme ich wieder raus. Aber in dieser Allee ist es stockdunkel. Mir ist es letztens mal so gegangen, da war ich relativ lange noch hier in der Gemeinde und draußen war schon dunkel, Sterne und so und ich war zu Fuß hier. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, ich nehme da eine Abkürzung da über den Friedhof. Und, und der ist ja absolut dunkel. Also in dieser Nacht waren auch kein Mond, keine Sterne da, es war bewölkt, dort gibt es keine Beleuchtung. Also ich hatte Schwierigkeiten, diesen Weg zu sehen direkt vor mir. Und das ist, wenn man so unterwegs ist, nachts im Dunkeln, ist das gar nicht so einfach, den Weg zu finden. In der Bibel heißt es im Psalm 119, in Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass Gottes Wort für euch zu einem Licht auf eurem Lebensweg geworden ist? Hast du das schon mal erlebt? Kannst du sagen, ja, dafür stehe ich. Das habe ich erlebt. Heute soll es genau darum gehen. Bibel und du. Tobias hat gerade noch mal die Losung vorgelesen. Ich fand es so klasse. Ich habe sie mir schnell noch mal aufgeschrieben. Gott sagt, in eurer Schwachheit bin ich mächtig. Mir kam so der Gedanke, Gott hat uns, weil er uns ganz genau kennt, weil er unsere Schwachheit, unsere Irrwege, die Dunkelheit auch in dieser Welt, weil er all das kennt, hat Gott gesagt, ich gebe dir eine Packungsbeilage mit. Bei Fragen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder lesen Sie die Packungsbeilage. Irgendwie so ähnlich heißt das doch. Und Gott hat uns eine Packungsbeilage beigelegt. Und das ist die Bibel. Die Bibel ist die Packungsbeilage zum Menschen. Die Bedienungsanleitung. Bibel und du. Ach, Andreas, ich weiß doch schon darüber alles. Ich habe einen Vorschlag für dich. Bete heute mal drum, dass Gott dich auf irgendeinem Punkt neu anspricht. Dass Gott zu dir sagt, ach, du weißt zwar diesen Punkt, aber ich möchte, dass das neu in deinem Leben Realität wird. Ich möchte, dass da neu dein Leben verändert wird. Ich möchte dich neu auf diesen Fuß erwischen. Bete darum. Ich will das gerade mal tun. Jesus, Herr, du siehst jeden Einzelnen von uns, Herr, und ich bete darum, Herr, dass du uns heute ansprichst, dass wir in der Predigt an irgendeinem Punkt kommen, wo wir merken, das ist jetzt nicht der Andreas, der da redet, sondern das bist du, der lebendige Gott. Herr, und ich bitte dich, dass Veränderung ausgeht von dieser Zeit, die wir jetzt haben. Dass du an einem Punkt in unser Leben hineinsprichst und da Erneuerung schenkst. Dass du uns den Mut gibst, Dinge anzupacken, zu verändern. Oder auch den Mut gibst, uns einfach mal in deine Nähe, in deine Arme fallen zu lassen. Wirke unter uns jetzt die kommenden Minuten. Amen. Ich möchte mit euch 2. Timotheus 3, die Verse 10 bis 17 lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, packt sie aus, schlagt auf. Ansonsten könnt ihr hier auch gerne mitlesen. 2. Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 10. Paulus schreibt an Timotheus und er schreibt, du aber bist meiner Lehre gefolgt. Hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Paulus schreibt zu seinem Schüler, der mit ihm unterwegs war, der gesehen hat, dass die Lehre, die Paulus da erzählt, nicht nur irgendwelche frommen kirchlichen leeren Worte waren. Hoffentlich gibt es in der Kirche mehr als fromme leere Worte. Sondern er hat erlebt, dass das, was Paulus gesagt hat, auch mit Inhalt gefüllt war. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen hatte. Der Timotheus, der hat gesehen, dass Paulus, dass er mit Begeisterung von diesem Jesus erzählt hat. Und Timotheus hat gesehen, wie viel Ärger Paulus dadurch gekriegt hat, wie man Steine nach ihm geworfen hat, wie man ihn nicht haben wollte. Aber er hat gesehen, dass in diesem allen Paulus nicht aufgehört hat, Geduld zu haben, Liebe zu haben. Und so hat er sich genauso ausgerichtet, hat sich das zum Vorbild genommen. Er schreibt weiter: Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonien und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in der ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Wie ist das heutzutage bei uns, wenn wir uns zu unserem Jesus stellen, auf der Arbeit? Dein Kollegen, der vielleicht am Schreibtisch dir gegenüber sitzt, an der Werkbank mit dir zusammenarbeitet. Wie ist das im Studium oder in der Schule, wenn die Leute wissen, dass du Christ bist? Manche schauen dich vielleicht nur mal schief an. Manche wundern sich und denken, das ist seltsam. Manche spotten vielleicht wirklich. Ich glaube, so richtige Verfolgung, wie es Paulus erlebt hat, erleben wir hier im Augenblick nicht. Also ich kenne wenigstens keinen, der wegen seinem Glauben schon mal mit Steinen beworfen wurde. Aber man wird nicht mehr für voll genommen. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus und Jesus prägt mein Leben, wirst du erstmal nicht für voll genommen. Höchstens dein Leben spricht lauter. Paulus schreibt weiter im Vers 12: Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist also ganz was Normales, dass Menschen, die den Glauben nicht kennen, die Jesus nicht kennen, dich erstmal schief anschauen. Ist ja auch ein bisschen verrückt. Du musst dir mal ja vorstellen, versuchen in die Gedankenwelt rein zu versetzen von jemandem, der deinen Glauben nicht teilt. Du erzählst ihm: Mensch, da gibt es eine Person, einen Gott, der ist unsichtbar neben mir. Zu dem kann ich jederzeit reden. Für den wirkt das etwas komisch, wenn du dann anfängst: Oh Jesus, führst du Selbstgespräche? Also es ist ganz normal, dass Leute dich schief anschauen, ja, dass Verfolgung da ist. Vers 13 heißt dann weiter: Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Und jetzt kommen wir auf die Verse, auf die ich eigentlich raus will. Du jedoch, Timotheus, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Halte an der Lehre fest, in der du unterwiesen worden bist und an deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du hast nicht einfach blind die Augen geschlossen und hat mal meine Oma dran geglaubt, also glaube ich auch dran, sondern du hast dich von der Glaubwürdigkeit dieser Lehre überzeugt. Also halte fest daran. Du kennst ja die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist ein erster Kernteil. Ich gehe nachher nochmal drauf ein. Du bist von Kind an mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Auch das ist eine interessante Sache. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Die Nutzen der Schrift, der Nutzen der Bibel ist, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Bevor ich nochmal auf den Text eingehe, ich habe ein paar Vorbemerkungen. Das Erste, was mir wichtig ist, wenn wir über die Bibel sprechen, ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Ich glaube, dass die Bibel Wort Gottes ist. Aber ich glaube an den dreieinigen Gott. Wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben an den dreieinigen Gott, an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich vertraue auf Gott, nicht auf einem Buch. Die zweite Sache, die ich vorweg sagen will, ist, die Bibel ist aber auch nicht irgendein Buch, dass man sagt, wir haben ja Gott, schmeißen wir die Bibel weg. Das wäre grundverkehrt, denn die Bibel ist nicht irgendein Buch. In dem Text, was wir gerade gelesen haben, steht drin, sie ist vom Heiligen Geist inspiriert. Das heißt, sie ist von Gott durchdrungen. Sie ist nicht irgendein Buch. Wenn man einen Draht hernimmt, Drahtseil ist ja hier in Clausthal-Zellerfeld erfunden worden, ist ja uns nicht ganz fremd, so ein Drahtseil hernimmt, das könnte ein x-beliebiges Drahtseil sein. Aber spannt man das in eine Stromleitung ein, Hochspannung, und jagt da, was weiß ich, Zehntausende von Volt durch, das kannst du nicht mehr so einfach anfassen wie ein x-beliebiges Drahtseil. Und genauso könnte ich mir vorstellen, kann man das erklären, ist das mit der Bibel. Die Bibel ist nicht einfach ein Buch. Man kann natürlich das Drahtseil der Stromleitung genau anschauen und betrachten wie jedes andere Drahtseil auch. Aber wenn der Strom durchfließt, dann bloß die Finger weg. In der Bibel ist es umgekehrt. Wenn der Heilige Geist durch dieses Buch fließt und durch dieses Buch zu dir spricht, dann tut bloß die Finger ran. Dann schlag bloß die Bibel auf. Das kann Auswirkungen haben, die du dir noch gar nicht ausmalen kannst. Also, die Bibel ist nicht irgendein Buch. Sie ist von Gott durchdrungen. Eine weitere Bemerkung ist, die Bibel ist historisch glaubwürdig. Ich kämpfe ja wie ein Ritter gegen Windmühlen. Also, diese Meinung, die Bibel ist historisch nicht glaubwürdig, begegnet einem an allen Ecken und Enden. Und oft werden gerne gerade die Qumran-Funde zitiert und gesagt, und seit man Qumran entdeckt hat, so gewisse Schriftrollen vom Toten Meer, seitdem ist das bewiesen, dass wie unglaubwürdig die Bibel ist. Ja, die Kirche hat da was dazu gedichtet und hat die Bibel verändert und so weiter und so fort. Und diese Gerüchte kriegt man einfach nicht aus der Welt. Die Bibel ist glaubwürdig, historisch absolut zuverlässig. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann lade ich euch ein, macht euch auf den Weg nach Münster. Das drittgrößte und drittwichtigste Forschungsinstitut der Welt ist da, was sich mit der historischen Glaubwürdigkeit der Bibel beschäftigt. Und fragt dort nach. Aber plappert nicht einfach irgendwelche Behauptungen nach, die Bibel sei historisch nicht zuverlässig. Sondern fragt mal richtige Experten. Nicht möchtegern Experten, die bei irgendwelchen Fernsehsendungen auftreten, sondern richtige Experten. Ruft im Bibelinstitut in Münster an und fragt mal nach. Die Bibel ist historisch glaubwürdig. Ein Beispiel, also gerade weil die Qumran-Rollen, die Funde vom Toten Meer immer wieder daher für hergenommen werden, wie unglaubwürdig angeblich die Bibel ist. Bei diesen Rollen hat man eine Jesaja-Schriftrolle gefunden. Und die bis dahin, vor dem Fund von Qumran, hat man eine Bibel gehabt, die älteste komplette Jesaja-Abschrift war in dem, jetzt muss ich nachschauen, in dem Leningradensis, Codex Leningradensis war das. Der war aus dem Jahr 1008 nach Christus. Das war die älteste Jesaja-Abschrift, die man bis Qumran hatte. In Qumran, in den Funden, war eine komplette Jesaja-Rolle dabei. Qumran datiert man auf das Jahr 250 vor Christus bis 40 nach Christus. So den Dreh. Also da liegen 1000 bis 1200 Jahre dazwischen. Und jetzt war man natürlich gespannt drauf. Wie viele Schreibfehler haben sich eingeschlichen seit der Zeit, wo die Jesaja-Schriftrolle aufgeschrieben wurde, die man in Qumran gefunden hat, und dem Abschrift, den Leningradensis. Und man hat das verglichen, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, und man hat das verglichen. Und man hat festgestellt, die ist bis auf ganz, ganz minimale Abweichungen identisch. Und diese Abweichungen betreffen noch nicht einmal den Sinn. Das heißt, über 1000 Jahre hinweg wurde die Jesaja-Schriftrolle sehr korrekt abgeschrieben. Es wurde nichts verändert, nichts hinzugedichtet, nichts weggenommen, keine Kirche hat was manipuliert. Es ist absolut zuverlässig. Anderes Beispiel. Es wurde gern gesagt, das Johannesevangelium, das muss aus dem Jahr 120, 150 nach Christus sein. Es kann gar nicht sein, dass das der Jünger Johannes selber aufgeschrieben hat. Weil da drin werden ja Sachen gesagt von der Zerstörung Jerusalems und so weiter, wo Jesus prophetisch vorausgesagt hat. Das kann doch gar nicht, das muss doch danach gewesen sein. Und Jerusalem wurde 70 nach Christus zerstört. Was hat man gemacht? Man hat seine eigene Weltanschauung genommen. Gott kann nicht Dinge voraussagen. Man hat seine eigene Weltanschauung genommen und dann gesagt, da ist etwas, also kann das Buch erst danach entstanden sein. Aber man hat inzwischen Funde gemacht, die vor 70 nach Christus liegen. Das heißt, es ist tatsächlich im Vorfeld vorausgesagt worden, von wegen 150 nach Christus. Also, das ist mir ganz, ganz wichtig, das auch festzuhalten, dieses Gerücht entgegenzutreten, wo man überall hört, die Bibel sei unglaubwürdig. Leute, die sich wirklich mit den Fakten beschäftigen, stellen fest, wie glaubwürdig die Bibel ist. Und die letzte Vorbemerkung, die ich habe, und dann ist schon die Hälfte meiner Predigtzeit vorbei, ist, in der Bibel spricht Gott auf eine ganz besondere Art zu uns. Sie ist maßgebend, richtungsweisend. Die Bibel lässt sich durch nichts anderes ersetzen. Und da stehe ich ein bisschen mit der katholischen Kirche zum Beispiel auf dem Kriegsfuß, die neben die Bibel das Lehramt gesetzt hat. Das heißt, sie sagen, neben dem, dass jemand, neben dem, was in der Bibel steht, können die Leute, die im Lehramt sind der katholischen Kirche, genauso maßgebliche Sachen sagen, und das steht auf einer gleichen Höhe. Daher kommen solche komischen Sachen wie, dass der Papst unfehlbar ist. Steht nicht in der Bibel. Das hat das Lehramt definiert. In der Pfingstbewegung gibt es leider auch so Ausartungen, wo dann plötzlich die Prophetie, also dass Gottes Geist zu uns spricht, auf einem Level gehoben wird, dass plötzlich davon ausgegangen wird, das hat Gott mir eingegeben, und wenn das der Bibel widerspricht, naja, die Bibel ist ein altes Buch. Jedes prophetische Wort, jeden Eindruck, den ich von Gott bekomme, muss sich an der Bibel messen. An der Bibel führt kein Weg vorbei. Ja, zurück zu unserem Text. Was beim Bibellesen passieren kann? Da kann nämlich jede Menge passieren. Zum einen zeigt dir die Bibel den Weg zur Rettung. Sie erzählt dir die Geschichten von Jesus Christus und was er getan hat, dass dein Leben neu werden kann. Sie lässt dich die Wahrheit erkennen. Die Bibel schließt dir die Wahrheit auf. Die Bibel lässt dich die Sünde erkennen. Die Bibel richtet dich auf. Und die Bibel erzieht dich in der Gerechtigkeit. Wie kann die Bibel all das machen? Wenn es ein normales Buch wäre, könnte sie das nicht machen. Aber weil der Geist Gottes in der Bibel aktiv wirkt, passieren diese Dinge durch die Bibel. Und was kommt unter den Strich dabei raus? Im Luthertext heißt es so schön, wir sind zum guten Werk geschickt. Wir sind fähig, das Richtige zu tun. Die Bibel spricht von Rettung und Neugeburt. Sie zeigt uns, wie man gerettet werden kann. Da ist ein Nikodemus, der am kühlen Abend zu Jesus kommt und mit ihm vielleicht ein gutes theologisches Gespräch führen will. Er wusste viel über die Heiligen Schriften. Heute würde man sagen, er wusste viel über die Bibel. Aber Jesus bringt ihn auf den einen Punkt, der viel wichtiger ist als Wissen. Jesus sagt, willst du ins Reich Gottes, so musst du von Neuem geboren werden, durch Wasser und Geist. Jesus bringt ihn genau auf diesen Punkt. Und diese Geschichte wird uns von der Bibel erzählt. Die Bibel erzählt uns, wie können wir einen Neustart in unserem Leben bekommen. Wie leicht kommen wir in unserem Leben an Sackgassen, wo wir nicht mehr weiter können, wo Kraft weg ist, wo Burnout droht, wo, keine Ahnung. Und dann möchte uns die Bibel zeigen, einen Weg hin zu Gott. Vielleicht einen Weg zum allerersten Mal, wenn man zum ersten Mal diese Botschaft von Jesus hört, dass man sich zum ersten Mal hinwendet und sagt, Gott, ich habe gehört, bei dir soll es Kraft geben, bei dir soll es eine Lösung für meine ausweglose Lebenssituation geben. Schließ das auf, zeig es mir. Und Gott sagt, ja, ich zeige es dir. Und man schlägt die Bibel auf und liest Johannes 3, Vers 16. Ihr kriegt in letzter Zeit keine Predigt mehr von mir zu hören ohne Johannes 3, Vers 16. Könnt ihr das inzwischen... Das ist so ein elementarer Vers in der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Mensch, Gottes Liebe ist so groß für uns, dass er bereit war, für uns zu sterben, auch wenn wir ihn vielleicht noch gar nicht gekannt haben. Vielleicht sogar seine Feinde waren und gesagt haben, ach, lass mich mit Gott und Glauben in Ruhe. Selbst zu diesem Augenblick hat Gott gesagt, mein Kind, ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, dass mein Sohn Jesus für dich am Kreuz stirbt. Und dieses Liebesangebot legt Gott uns als Geschenk hin. Du kannst von Neuem geboren werden. Es kann einen Neuanfang in deinem Leben geben. Zum ersten Mal. Oder es kann eine Umkehr aus einer Sackgasse geben. Die Bibel zeigt uns den Weg zur Rettung, zur Neugeburt, zum Neuanfang, ja zu einem Leben, das selbst vom Tod nicht aufgehalten wird. Und wenn wir uns diesem Glauben öffnen und wenn wir uns sagen, Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich lade dich ein in mein Leben, komm und berühre mich, ich will dich kennenlernen. Wenn es einen Neuanfang bei dir gibt, wenn es bei dir Vergebung der Sünden gibt, wenn bei dir der Mist meines Lebens weg kann, dann will ich dich kennenlernen. Ich brauche dich. Komm. Und die Bibel sagt, dass Gott dann zu uns kommt, wenn wir ihm die Tür aufmachen und dass wir dann neu geboren werden. Wir sind neue Babys. Leider wachsen dann manche als Babys nicht weiter. Natürlich ist es in der Welt so, wenn ein Baby geboren ist, fängt es an zu wachsen. Im Geistlichen, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir uns für Jesus öffnen, gibt es leider manche Wachstumsstörungen. Da gibt es Christen, die am liebsten bei der Milch bleiben möchten, beim Babyfläschchen. In Hebräer 5, 12 bis 14 es werden solche Christen beschrieben, die sich dafür entschieden haben, ich möchte eigentlich gar nicht weiter wachsen. Das ist, Das ist so gemütlich, so bequem. Aber wenn du dich entscheidest zum Beispiel, wie viel Zeit willst du mit deinem Gott verbringen und wie viel Zeit mit dem Fernseher? Wir hatten gestern ein sehr, sehr interessantes, herausforderndes Seminar über Medien. Wie viel Zeit lässt du dem Fernseher zu, den Medien zu, deine Gedanken zu prägen? Und wie viel Zeit gibst du Gott, deine Gedanken zu prägen? Entscheidest du dich, aus dem Babystadium rauszukommen, nicht mehr nur bei der Milch zu bleiben? Eine zweite Wachstumsstörung sind Christen, die, ja, ich sag mal, geistliche Behinderung erleben. Die lassen sich prägen von Neid, Eifersucht, Streit. Paulus beschreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 2 bis 3, solche Menschen, solche Christen, die sich so sehr von Streit und Eifersucht leiden lassen, dass auch die nicht weiter wachsen. Und dann gibt es Christen, die wollen sich immer nur von Delikatessen im Leben ernähren. Die sagen, oh, dieses geistliche Thema ist gut, das will ich, das ist lecker. Oh, diese Konferenz da an dem und dem Ort ist super, da gehe ich hin, das ist lecker. Und die fangen an, sich nur von geistlichen Delikatessen zu ernähren. In 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3 bis 4, werden solche Christen beschrieben oder Menschen beschrieben, die versuchen, sich nur von Delikatessen zu ernähren. Wenn man ein Leben lebt und sich einseitig ernährt, dann weiß jeder, das geht schief. Ich habe mal auf einer Freizeit eine junge Frau dabei gehabt, ein Mädchen, die hat sich nur von Nudeln ernährt. Als mir das die Mutter vor der Jugendfreizeit gesagt hat, das wollte ich nicht glauben, bis ich es auf der Freizeit selber gesehen habe. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, nur Nudeln. Und auch nichts dazu, kein Ketchup, keine Soße, kein gar nichts, nur Nudeln. Und ich dachte, naja, das macht sie 1, 2, 3 Tage, um vielleicht sich da in der Gruppe ein bisschen zu profilieren. Die Freizeit ging 14 Tage. Die hat 14 Tage morgens Nudeln gegessen, mittags Nudeln, abends Nudeln. Ich habe gedacht, Mädchen, wenn du das so weitermachst, du kriegst ernsthafte Probleme mit deinem Körper auf Dauer. Und so ist das auch geistlich. Wenn wir uns so einseitig nur noch mit unseren Lieblingsthemen ernähren, dann werden wir geistlich auf Dauer Probleme kriegen. Gut, die Bibel sagt Paulus dem Timotheus, lässt dir die Wahrheit erkennen. Wenn du die Grundlage hast, dass du erkannt hast, was Jesus für dich getan hat, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dann und anfängst in der Bibel zu lesen, dann erkennst du immer mehr die Wahrheit. Mir ging das so, als ich junger Christ war, so gerade ein paar Jahre im Glauben, da haben wir uns als Jugendliche immer zum Bibellesen getroffen. Und wir haben eine Stelle gelesen, wo es hieß, achtet mal auf eure Zunge, was eure Zunge alles so anstellt. Sie ist zwar klein, aber sie kann riesigen Schaden anrichten. Und da habe ich mir überlegt, ja, wie oft fluchst du eigentlich? Also bei mir war das im Leben so, dass in jedem dritten Satz das Sch-Wort drin vorkam. Schon wieder Sch. Und ihr glaubt gar nicht, wie, als ich das in der Bibel gelesen habe, mir dann die Herausforderung zu stellen, die Bibel lässt mich die Wahrheit erkennen. Und ich erkannte plötzlich, was das in meinem Leben alles auslöst für negative Sachen, wenn ich immer so negativ fluchend rede. Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe das in der Bibel erkannt. Die Bibel hat mir die Wahrheit gezeigt. Und jetzt will ich mein Leben verändern. Komm, Heiliger Geist, ich schaffe das nicht alleine. Aber du kannst das möglich machen. Ich habe versucht dann, weil dieses Sch ist immer einen schnell rausgerutscht, dann habe ich versucht, das durch ein anderes Wort zu ersetzen. Ich habe dann immer gesagt, Scheibenkleister. Und mit der Zeit musste ich nicht einmal mehr Scheibenkleister sagen. Und es war weg. Die Bibel lässt uns Wahrheiten erkennen. Die Bibel lässt dir auch erkennen, was für Geschenke Gott dir gegeben hat. Mensch, glaub doch der Lüge nicht, dass du nicht geliebt bist, dass du nicht beschenkt bist, dass Gott dich übersehen hat, als er Fähigkeiten ausgeteilt hat. Du bist beschenkt von Gott. Die Bibel lässt dir die Wahrheiten erkennen. Ich habe hier mal ein paar Lügen. Eine Lüge, das Problem ist, ich fühle mich so allein. Die Lüge des Satans, denn Gott ist für mich weit weg. Die Wahrheit der Bibel dagegen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Die Wahrheit der Bibel dagegen setzen. Als Jesus angegriffen wurde vom Teufel, hat er immer mit der Wahrheit der Bibel gekontert. Das Problem, ich stehe unter dem Zwang, mich an einer gewissen Person zu rächen. Oh, ich werde diesen Groll, diesen Wut nicht los. Die Lüge. Und ich denke, ich habe allen Grund dazu. Die Wahrheit der Bibel. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist allein meine Sache, euch zu rächen. Ich bin der Herr. Und ich werde ihnen alles vergelten. Das Problem, ich bin kein brauchbares Werkzeug Gottes. Die Lüge, denn ich fühle mich so schwach und bin weder geistlich noch psychisch auf der Höhe. Gott kann mit mir nichts anfangen, diese Lüge. Die Wahrheit der Bibel dagegen. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wird meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Denn nämlich erweist sich die Kraft Christi in mir. Das Problem, ich leide unter einer Sucht. Die Lüge, und ich werde diese Sucht niemals los. Die Antwort Jesu ist, die Antwort der Bibel, der Wahrheit ist, Jesus antwortet, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Das Problem, ich habe manchmal echt Mühe weiterzuleben. Eine Lüge könnte sein, denn mein Leben steht unter einem schlechten Stern, Aberglauben. Oder eine andere Lüge könnte sein, denn ich kann den hohen Anforderungen des Lebens doch nicht genügen. Der Druck ist zu groß. Die Wahrheit der Bibel dagegen heißt, Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott euch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Das Problem, ich habe in meiner Jugendzeit sehr unter meinem Vater gelitten, die Lüge, und kann als Opfer eines solchen Vaters niemanden wirklich lieben. Die Wahrheit der Bibel, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Die Bibel zeigt dir die Wahrheit. Lass zu, dass die Wahrheit zu dir reden darf. Auf wen will ich hören? Auf der Lüge oder auf die Wahrheit der Bibel, die mich frei machen kann? Die Bibel lässt mich meine Sünden erkennen. Ich habe hier als Beispiel die Gebote. Sie sind wie ein Spiegel. Und wenn du sie anschaust, dann vergiss nicht, was du gesehen hast. Sondern such Vergebung, such anders zu handeln. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und was ist mit deinem Computer? Hat er Status von Gott? Mit deinem Auto? Mit deiner Sammlung? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst den Feiertag heiligen. Was machst du am Sonntag? Was machst du heute Nachmittag? Genießt du den Feiertag? Weißt du, dass Gott am siebten Tag ruhte? Am siebten Tag ruhen, das hebräische Wort für ruhen heißt, wie ein Künstler, der ein Gemälde fertig hat und jetzt einen Schritt zurückgeht und sich dieses Gemälde anschaut. Schau dir an, genussvoll, ruhend, wie war die letzte Woche für dich? Wo war Gott da? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Jesus sagt, und wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, du Idiot, dann tötest du. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Gerade dieses Gebot, glaube ich, macht in unserer heutigen Zeit auch vielen Christen Schwierigkeiten. Natürlich gehen wir nicht in den Supermarkt und stehlen da den LCD-Bildschirm, der da ausgestellt ist. Aber wie viele Raubkopien haben wir zu Hause? Lasst euch mal herausfordern von der Wahrheit der Bibel. Die Bibel lässt dich deine Sünden erkennen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nachbar hat. Und jetzt geh nicht so wie jemand, der in einen Spiegel geschaut hat, dreh dich um und vergiss, was du gesehen hast. Die Bibel ist wie ein Spiegel für dich. Und sie möchte dich in zwei Sachen führen. Eines, in die Umkehr, zu sagen, Gott, ich habe erkannt, in diesem Spiegel, in der Bibel, habe ich meine Sünde erkannt. Vergib mir. Sie möchte dich zur Umkehr führen. Und das Zweite ist, die Bibel möchte dich, damit sie zeigt dir deine Sünde, damit du... Das Erste ist zur Umkehr, das Zweite ist... damit du anfängst, anders zu handeln. Zu sagen, okay, ich habe das erkannt, dass das falsch ist. Das nächste, was in unserem Timotheus-Text steht, ist, die Bibel richtet dich auf. Sie drückt dir nicht einfach einen Knüppel ins Genick und deine Sünde und lässt dich dann liegen. Die Bibel richtet dich auf. Gottes Geist, der durch die Bibel wirkt, richtet dich auf. Er wirkt und sagt zu dir, dir sind deine Sünden vergeben. Er wirkt und tritt an dich heran, wie ein Winzer, der eine Rebe, so einen Zweig aufnimmt, die in dem Dreck unten liegt, aufnimmt, reinigt und wieder hochsteckt, dass sie nicht mehr im Dreck liegt, sondern gereinigt ist und Frucht bringen kann. Die Bibel richtet dich auf. All das steht in unserem Timotheus-Text. Und die Bibel erzieht dich in der Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Wir sind seine Nachfolger. Wir wollen ein Leben führen. Haben wir uns irgendwann mal dazu entschlossen. Wir wollen ein Leben führen, dass Jesus ähnlicher wird. Wir vertrauen ihm. Wir wollen eine Beziehung zu Gott. All diese Dinge. Die Bibel erzieht uns, wie wir so ein Leben führen können. Und all das, dass die Bibel uns unsere Sünden zeigt, dass er uns die Wahrheit zeigt, von Lüge ausbrechen lässt, all das führt letztendlich dazu, dass wir zum guten Werk geschickt werden. Dass wir zum guten Werk fähig sind. Und dieses zum guten Werk fähig sein, das drückt sich auch aus im Abendmahl. Das drückt sich auch aus im Abendmahl. Zum guten Werk geschickt sein. Wir nehmen Brot zu uns und stellen uns auf die Grundlage im Abendmahl ganz neu und sagen, Jesus ist für mich gestorben, sein Leib für dich gegeben. Das mal dir vor Augen, wenn du das Abendmahl kriegst. Und wir werden heute Abendmahl feiern. Wir werden hier hinten Wein haben und hier umgekehrt. Da werden wir Saft haben und da werden wir Wein haben. Also Wein hier, da, Saft hier hinten. Und wenn du zum Abendmahl kommst und das Brot nimmst, dann mach dir klar, Jesu Leib, Jesu Leben für dich gegeben, die Sünde vergeben, Neuanfang möglich. Und wenn du den Kelch trinkst, wirst du fähig gemacht, ausgerüstet zum guten Werk. Wir trinken, Jesus sagt, das ist mein neuer Bund mit euch, meine neue Berufung für euch, dass ihr ein Leben führen könnt, das mir entspricht. Und wenn ihr das tut, dann denkt an mich, richtet euch aus auf mich. Und dann ist Abendmahl wesentlich mehr als nur eine fromme Tradition, sondern dann begegnet dir darin wirklich Gott. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt in meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jesus, wir haben darüber gehört, was du mit der Bibel bezweckst, was du mit der Bibel beabsichtigst. Jesus, sind solche Punkte, decke wirklich Sünden in unserem Leben auf, die uns hindern, erwachsen zu werden im Glauben, stark zu werden im Glauben, die uns hindern, in eine Nähe zu dir zu kommen, in eine Intimität zu kommen. Jesus, da wo Lebenslügen unser Leben beeinflussen, da zeige mit der Bibel deine Wahrheit. Herr, dafür hast du sie gegeben. Und ich bitte dich, dass das, wozu die Bibel gegeben ist, in unserem Leben Realität wird. Dass wenn wir die Bibel lesen, sie nicht einfach ein trockenes Telefonbuch ist, was wir lesen, sondern dass die Bibel, wenn wir sie lesen, wirklich wirkt, dass der Heilige Geist uns durch dein Wort anspricht. Oh, Heiliger Geist, rede zu uns, wenn wir dein Wort aufschlagen. Herr, wenn wir heute Nachmittag vielleicht in deinem Wort lesen und uns nicht vom Fernseher beeinflussen lassen, sondern in deinem Wort lesen, wenn wir morgen in deinem Wort lesen, übermorgen, dann sprich mit uns. Lass uns erleben, was es bedeutet, laut 2. Timotheus, dass die Bibel dafür gegeben ist, dass wir ausgerüstet werden zu allem guten Werk, das du vorbereitet hast. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir jetzt Abendmahl feiern dürfen, dass du uns darin begegnen willst. Herr, und wir strecken uns danach aus. Wir wollen dir begegnen in diesem Abendmahl, im Brot und Wein. Danke, Jesus. Amen.